Warst du jemals richtig verliebt?
Amen.
Wie hat sich das angefühlt, für jemanden richtig Gefühle aufzubauen? Ich erinnere mich noch gut, als ich mit meiner Freundin, als wir uns kennengelernt haben und langsam diese Schmetterlinge in den Bauch hochgekommen sind. Wir sind erst seit 9 Monaten zusammen, also ist noch einiges von dieser Frische da. Aber wir haben uns auf einem Camp kennengelernt tatsächlich, wo wir beide Vollzeit gearbeitet haben, für Teenager. Und immer wenn die Kinder weg waren, hatten wir eine freie Zeit, um uns etwas zu erholen. Und dann haben wir Hängematten zwischen Bäumen aufgehängt. Und ich habe gesehen, dass sie ihre Hängematte zwischen zwei Bäumen aufgehängt hat. Habe ich schräg gegenüber, habe ich dann meine aufgehängt, in der Hoffnung, dass wir uns dann daneben dran sehen. Und dann bin ich jedes Mal immer in diese Hängematte gegangen, gehofft, dass sie kommt. Und jedes Mal, wenn sie da war, diese Schmetterlinge im Bauch. Wir haben eine gute Freundschaft aufgebaut. Später habe ich sie auf viele, viele Dates eingeladen, Karten geschrieben, für sie gekocht, Geld ausgegeben, das ich selber gar nicht hatte. Erinnerst du dich noch, als du Gott das erste Mal kennengelernt hast? Wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal verstanden hast, wie sehr Gott dich liebt? Ich selber erinnere mich noch gut an einige Momente. Als ich 16 war, hat Florian mich in dieser Gemeinde angesprochen und gefragt, ob ich in der Bibel studieren möchte. Okay, ich gerne. Haben wir gemacht. Bibel studiert, später Jan übernommen. Als ich 18 war, wurde ich getauft und mein Verständnis über Gottes Liebe ist immer mehr gewachsen in mir und meine eigene Liebe für Gott ist immer mehr gewachsen. Amen. Später bin ich nach Lyon, nach Frankreich gezogen. Und dann war da Corona und Quarantäne und 3 Brüder und ich haben uns entschieden, lass uns zusammenziehen in dieser Zeit. 2 Monate komplett eingesperrt. Und einer dieser Jungs war, das habe ich noch nie erlebt, so sehr mit dem Heiligen Geist verbunden. Wir haben jeden Abend über Gott geredet und mein Glaube und meine Liebe zu Gott ist einfach jeden Tag gewachsen. Und ich weiß noch am Ende, wie ich online nachgeschaut habe, wo auf der Welt gibt's am wenigsten Christen. Und ich sehe irgend so einen Ort in Afrika und ich habe mir ernsthaft überlegt, dass ich dahin ziehe und eine Gemeinde gründen will. Aber das war es einfach. Das war diese frische Liebe für Gott. Aber über die Zeit verändert sich unsere Beziehung mit Gott. So wie sie sich auch mit einem Partner verändert. Irgendwann fällt diese rosarote Brille fällt ab. Wir fangen an zu zweifeln über Gott, über die Bibel. Wir werden verletzt von anderen Geschwistern. Die Leitung macht Fehler. Beste Freund verlässt die Gemeinde. Andere Dinge im Leben werden wichtiger als Gott. Studium, vielleicht ein schönes Mädchen außerhalb der Gemeinde. Arbeit, Karriere und Sorgen von verschiedenster Art. Und irgendwann in unserer Lebensspanne, wo wir glauben, kommen wir, glaube ich, alle an einen Punkt, wo wir die Entscheidung treffen. Lohnt es sich, noch weiter für unsere Beziehung mit Gott zu kämpfen? Habt ihr sowas mal erlebt?
Ja.
Viele entscheiden sich an diesem Punkt Schluss zu machen und nicht weiter zu kämpfen. Aber was denkt ihr, machen die meisten? Die meisten lassen ihr Feuer für Gott erlöschen. Sie kommen noch zum Gottesdienst, haben noch Freunde, vielleicht lesen sie noch in der Bibel, aber die Liebe, die voller Feuer war am Anfang, erlischt. Und in ihrer Beziehung mit Gott werden sie kein Stück tiefer und sie trägt auch keine Frucht. Das ist tragisch. Das ist tragisch, weil Gott nichts lieber will als diese intime Beziehung mit uns. Ich bin fasziniert davon, dass, wenn ich in der Bibel lese, es eins der häufigsten Bilder, was Gott nutzt, um unsere Beziehung mit sich selber zu vergleichen, ist das von einem Ehemann und einer Ehefrau. Für mich selber fühlt sich ein bisschen komisch an, mir vorzustellen, dass Gott mein Ehemann ist. Aber dieses Bild drückt aus, wie was für eine intime Beziehung und tiefe Liebe Gott mit uns hat. Und ein Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, Blaise Pascal, hat diesen Spruch gehabt: "There's a God-shaped vacuum in the heart of each man, which cannot be satisfied by any created thing." Das ist ein von Gott geformtes Vakuum in dem Herzen von jeder Person. Und dieses Vakuum kann nicht gefüllt werden mit Dingen, die geschaffen wurden. Ich bin selber fest davon überzeugt, dass Gott in jeden Einzelnen von uns etwas in unser Herz gelegt hat. Ein Verlangen nach perfekter Liebe. Eine Liebe, die kein Mensch erfüllen kann, sondern nur Gott.
Amen.
Und daher finde ich so berührend, dass Gott unsere Beziehung mit sich, mit der eines Ehemanns und einer Ehefrau vergleicht, weil er so eine intime Beziehung mit uns sucht. Und das ist lebensverändernd und so eine Beziehung ist möglich. Wenn du jetzt hier bist als Besucher und du hast noch nie so eine intime Beziehung und Liebe zu Gott gespürt, dann hör gut zu. Und ich versuche dir zu sagen, anhand der Bibel, wie so eine lebendige Beziehung mit Gott aussieht. Wenn du dich jetzt gerade wiederfindest in dem, was ich gesagt habe, dass du mal einst so ein Feuer für Gott hattest, das jetzt aber nur noch ein glimmender Docht ist, dann hör auch gut zu. Ich möchte dir eine Sache sagen anhand der Bibel, wie du wieder mit Gott eine Beziehung vertiefen kannst. Der Titel der heutigen Predigt ist Treue zu unserer ersten Liebe. Und das Layout der Predigt ist: erst zeige ich euch ein Beispiel aus dem Alten Testament, wo Israel Gott untreu war und das ein schlechtes Beispiel ist. Und dann schauen wir uns ein gutes Beispiel an von ein paar Männern, die uns wirklich ein Vorbild vorgelegt haben, was es heißt, Gott treu zu sein. Und am Ende schauen wir, wie wir es als Gemeinde anwenden können. Hört sich gut an? Okay, dann schlagt einmal mit mir Hesekiel 16 auf. Kontext dieser Stelle ist, dass Israel, Gottes Volk, sich von Gott abgewendet hat und andere Götter angebetet hat und so gelebt hat, wie Gott gesagt hat, dass Israel nicht leben soll. Und in diesem Kapitel schüttet Gott sein Herz aus. Das Kapitel fängt an, wie Gott beschreibt, wie Israel geboren wird und komplett nackt und hilflos ist. Und Gott ist gekommen, hat Israel gefunden und sagt, du sollst leben. Und Gott hat einen Bund mit Israel geschlossen und hat Israel sein genannt. Israel gebadet, Kleidung gegeben, geschmückt und ernährt. Und Israel ist ruhmreich und wunderschön geworden. Und wir lesen jetzt ab Vers 15, was Israel damit gemacht hat. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hingehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Vers 17. Du hast auch deine prächtigen Schmucksachen von meinem Gold und meinem Silber genommen, die ich dir gegeben hatte, und hast dir Bildern von Männern daraus gemacht und mit ihnen Hurerei betrieben. Und bei all deinen Gräueln und deinen Hurereien hast du nicht an die Tage deiner Jugend gedacht, wie du damals nackt und bloß dalagst und in dein Blut zappeltest. O du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt anstatt ihres Ehemanns. Vers 38. Ich will dir auch das Urteil sprechen, wie man den Ehebrecherinnen und Mördern das Urteil spricht und an dir das Blutgericht vollziehen mit Grimm und Eifer. Das ist eine starke Stelle. Und Gottes Herz ist echt verletzt. Wir sehen hier, wie Gott mit Israel wieder seine Beziehung wie ein Ehemann zu seiner Ehefrau vergleicht. Aber Israel ist untreu und ist Gott fremdgegangen. Und Gottes Herz ist darüber gebrochen. Und wie hat Israel Ehebruch begangen? Israel hat einen Bund mit Gott. Gott allein treu zu sein und Gott als Priorität zu haben. Aber Israel hat angefangen, andere Götter anzubeten und als Priorität zu haben. Was bedeutet das für uns heute? Bei uns beten die wenigsten andere Götter an. Aber wir haben dennoch viele Idole und viele Götzen um uns herum. Und vereinfacht gesagt, ist ein Götze, ein Idol, ist alles, was wir als Priorität über Gott setzen. Und das kann für uns alle was anderes sein. Für manche ist es Studieren. Das Studium wird über Gott gesetzt und die Gemeinde. Für andere ist es ihr Aussehen und wie sie wahrgenommen werden. Für andere ist es Karriere, berufliche Erfüllung, finanziell stabil aufgestellt zu sein. Für andere ist es Familie, Freunde, Sport, Hobby, die Komfortzone. Dinge sind an sich nicht unbedingt schlecht, aber sobald irgendetwas als Priorität über Gott ist, ist es ein Idol, ein Götze für uns. Und damit betrügen wir Gott, wir gehen Gott damit fremd. Und Gottes Herz ist darüber zerbrochen. Und jetzt vielleicht siehst du noch nicht, wie gravierend das ist, aber ich möchte gerne eine Geschichte erzählen von einem sehr guten Freund und einer guten Freundin von mir. Und wir waren beide verheiratet und für mich im Glauben und in ihrer Beziehung ein Vorbild für mich. Und ich gebe dir jetzt mal anderen Namen, um sie zu schützen. Sagen wir, der Mann heißt Tom und die Frau Sophia. Und ich bin, wie gesagt, sehr gut mit beiden befreundet. Und irgendwann rufe ich Tom an und er erzählt mir etwas. Er erzählt, wie seine Frau Fitnessstudio jemand anders kennengelernt hat, ihn getroffen hat und eine Affäre hatte. Und er erzählt, wie sein Herz gebrochen ist darüber. Und sie hatte die Affäre, länger nichts gesagt, und irgendwann ist sie zu ihm hingekommen und hat ihm gesagt, dass sie mit einem anderen Mann war. Was denkt ihr, wie hat er sich gefühlt? Traurig, Herz zerbrochen, wütend, frustriert, Scham, bin ich nicht gut genug? Auf jeden Fall ist sein Herz in tausend Stücke zerbrochen. Ein paar Wochen später oder in dem Gespräch haben sie irgendwie versucht, das durchzusprechen. Er versucht, ihr zu vergeben. Die sind noch irgendwie zusammen. Ein paar Wochen später ist sein Opa gestorben. Für die Beerdigung will er seine Frau Sophia kontaktieren. Kann sie nicht erreichen und er findet heraus, dass sie mit ihrer Affäre im Urlaub ist. Viel härter geht's nicht. Jetzt stellt euch mal vor, dass Tom nicht Tom ist, sondern Gott. Und stellt euch mal vor, Sophia ist nicht Sophia, sondern wir. Und wenn wir etwas über Gott stellen, dann gehen wir Gott fremd. Was denkt ihr, wie fühlt sich Gott darüber? Was denkt ihr, wie beeinflusst das unsere Beziehung mit Gott? Das war jetzt ein Beispiel von Untreue im Alten Testament. Lass uns jetzt rübergehen und ein Beispiel von Treue anschauen. ein Beispiel von drei Männern, vielleicht wisst ihr schon, von wem ich rede, die uns wirklich ein Vorbild vorgelebt haben. Schlagt bitte Daniel 3 auf. Ich merke, wie ich mich hier drauflehne, es geht einfach immer tiefer.
Das würde ich nicht empfehlen, dich darauf zu stützen. Ist die Höhe gut?
Ja, das ist gut, danke dir. Kontext ist, Israel hat einen König namens Nebukadnezar und der hat ein Idol, ein Götze aufgestellt, mit 27 Meter hoch aus Gold. Und er zwingt jeden, dieses Idol anzubeten. Wir lesen ab Vers 5. Sobald ihr den Klang von aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Oh Mann, stell dir mal vor, du stehst hier und da ist dieser böse, angsteinflößende König und er stellt dieses riesen goldene Idol auf und zwingt dich, es anzubeten. Und wenn du es nicht tust, dann siehst du auf der anderen Seite einen glühenden Feuerofen, wo du lebendig verbrannt wirst. Ich erinnere mich noch an das Geräusch in Filmen, ein Menschenleben lebendig verbrannt werden und du hörst dieses schreckliche Schreien und Heulen. Lebendig verbrannt werden, wenn ich nur meine Hand am Ofen habe und mich leicht verbrenne, zucke ich schon zusammen. Das am ganzen Körper zu haben, ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt stell dir mal vor, du stehst dort. Du willst Gott treu sein, aber du hast die Wahl. Entweder legst du deine Treue zur Seite und beugst einfach kurz deine Knie vor dem Idol und betest es an, oder du wirst in den Feuerofen geworfen. Wie leicht ist es da, seine Treue zur Seite zu legen? Und genau das ist passiert. Jeder hat dieses Idol angebeten. Und drei Männer stachen heraus. Drei Männer haben Überzeugung und drei Männer sind Gott treu geblieben und haben sich gesagt, nein, wir beugen unsere Knie nicht und sind gerade stehen geblieben. Diese Männer wurden dann gefangen genommen, vor Nebukadnezar, diesem angsteinflößenden König, gestellt. Und jetzt stehen sie vor ihm. Und er wiederholt seine Anforderung. Entweder ihr beugt eure Knie und betet das Idol an, oder ihr werdet lebendig in dem glühenden Feuerofen verbrannt. Lass uns ihre Antwort anschauen in Vers 16. Sadrach, Messach und Abnego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten und er wird es bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen werden und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wow! Spürt ihr diese Überzeugung in diesen Männern? Diese absolute Treue zu Gott? Manchmal ist der Druck, gegen Gott zu handeln, echt hoch. Und manchmal bedeutet es, Gott treu zu sein, viel zu leiden. Aber warum glaubt ihr, sind diese Männer Gott treu geblieben und haben sich geweigert, ihre Knie zu beugen? Ihre Beziehung mit Gott hat auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Sie haben Gott voll vertraut, dass er sie retten wird. Und gleichzeitig haben sie volle Vertrauenswürdigkeit gezeigt, falls Gott sich entscheidet, sie nicht zu retten. Und auch wir müssen Gott, unserem Ehemann, treu sein, selbst wenn es echt hart ist. Ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen von jemandem in unseren Reihen, der mich sehr inspiriert hat. Wir hatten letzte Woche eine Bibelstudie mit Felix Görlich. Und wir haben die Kosten überschlagen. Und er hat eine Geschichte erzählt, die mit mir echt hängen geblieben ist. Felix hat viele berufliche Träume. Er wollte Komiker werden, Schauspieler wollte er werden. Jetzt möchte er Direktor von Film und Theater und soweit ich weiß werden. Und auf einmal kommt die perfekte Gelegenheit. Er hat die Gelegenheit, ein Assistent zu sein von einem Direktor für einen Film. Und dieser Direktor hat in der Vergangenheit Filme schon für Amazon Prime, wie Felix meinte, gedreht. Felix sieht dieses Angebot, freut sich natürlich einen Ast und ist super begeistert und träumt schon, wie diese Rolle ein Sprungbrett für seine Karriere, unschätzbare Erfahrung, Netzwerk aufbauen. Hier geht's los. Und dann liest Felix das Skript und ist so, wow, richtig gut. Bis er dann aber realisiert, dass dieses Skript voller Dinge ist, die Gott nicht gefallen würden. Und er sieht, dass wenn er hier jetzt diesen Job annimmt, dann kann er damit Gott nicht treu sein. Und jetzt ist Felix gerade dabei, in der Bibel zu studieren, wirklich im Glauben zu wachsen. Und er steht davor in diesem Zwiespalt. Entweder werde ich meine Beziehung mit Gott weiter vertiefen, oder ich lege Gott für ein paar Wochen zur Seite, während ich diesen Film mache. Oh, und es ist dieser Zwiespalt. Entweder das, was ich will, oder Gott treu bleiben. Und schlussendlich hat Felix sich dazu entschieden, Gott treu zu sein. Und Felix hat sich entschieden, dem Direktor eine Nachricht zu schreiben. Sorry, ich kann die Rolle leider nicht annehmen. Und manchmal kann es echt schmerzhaft sein, Gott treu zu sein. Aber es ist es jedes Mal wert. Lass uns weiterlesen. Daniel 3, 23. Die drei Männer aber, Sadrach, Messach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Sie wurden also tatsächlich reingeworfen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei herumwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Sie wurden also tatsächlich in den Feuerofen geworfen. Kurz vorher steht, dass der Feuerofen siebenmal heißer erhitzt wurde, weil der König so sauer war auf sie. Aber Gott ist tatsächlich gekommen und hat sie gerettet, so wie sie auf Gott vertraut haben. Es ist ein Engel oder vielleicht sogar Jesus selber mit ihnen ins Feuer gegangen. Und sie hatten keine Verletzung an sich. Für uns heute hat Gott seine treue und perfekte Liebe auf die eindrucksvollste Art und Weise erwiesen. In der Bibel sind es nicht diejenigen, die sich weigern, die Idole anzubeten, die ins Feuer gehen, sondern und bestraft werden, sondern diejenigen, welche Gott ablehnen und zu den Idolen gehen. Die Realität ist, dass wir alle, jeder Einzelne hier, das schon mal gemacht haben. Wir alle, auch ich, sehr oft, waren Gott untreu. Unserem Ehepartner und haben Ehebruch begangen. Und Gott hat jedes Recht, sich von uns zu trennen. Und Trennung von Gott bedeutet nichts anderes, als in den Feuerofen zu gehen. Aber stattdessen hat Gott sich für Liebe und Gnade entschieden. Anstatt dass wir in den Feuerofen gehen müssen, hat Gott gesagt, ich schicke meinen eigenen Sohn für dich hinein. Und Jesus ist alleine reingegangen. Aber Jesus hat die Schmerzen von den Flammen gespürt. Jesus hat unsere Schuld getragen. Und jetzt durch Jesus Opfer haben wir einen Weg zurück in Gottes Präsenz. Durch Jesus können wir wieder mit Gott sein. Und Gott, er schaut auf uns hinab und er sieht, wie wir aktiv dabei sind, ihm fremd zu gehen. Aber Gott ist der treue Ehemann, welcher vergibt und unsere Beziehung wieder aufbaut. Und seine Gnade, die er uns gezeigt hat, verändert uns nun von innen. Jetzt können wir ihm treu sein, so wie er uns treu gewesen ist. Und das ist das Evangelium. Und liebe Gemeinde und jeder Einzelne, der jetzt hier ist, ich möchte dir gerne eine Frage stellen. Und diese Frage möchte ich euch basierend auf einer Bibelstelle stellen, in Offenbarung 2, Vers 2 bis 4. Noch nicht lesen, bitte. Und Offenbarung wurde geschrieben, nachdem Jesus für uns in den Ofen gegangen ist, für unsere Strafe bezahlt hat. Und Jesus schreibt hier selber an die Gemeinde in Ephesus. Und er schreibt sein Lob und seine Kritik. Jetzt können wir gerne lesen ab Vers 2. Jesus sagt, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und hast sie als Lügner erkannt. Du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Liebe Berliner Gemeinde Christi, ich glaube, dass du auch standhaftes auch Aussagen hast. Ich glaube, dass auch du viele falsche Lehren abgelehnt hast. Ich glaube, dass auch du viel Mühe zeigst. Und ich sehe einen Raum voller Leute, die heute Morgen herkommen und sich eine Predigt anhören und Gott anbeten. Aber ich möchte dir die Frage stellen. Bist du Gott deiner ersten Liebe immer noch treu? Brennt in dir immer noch dieses Feuer der frischen Liebe, wie als du das erste Mal gesagt hast, Jesus ist Herr? Ist Gott immer noch deine erste Priorität im Leben? Stehst du morgens immer noch auf mit Vorfreude, mit Gott Zeit zu verbringen? Liebe, Feuer, Verlangen, sind das Wörter, die deine Beziehung mit Gott beschreiben? Schlägt in dir immer noch ein verwandeltes Herz, voll mit dem Heiligen Geist? Bist du immer noch deiner ersten Liebe treu? Was können wir tun? Was macht man, wenn in einer Beziehung das Feuer nicht mehr brennt? Die Antwort ist diese. Wir entfernen alles, was wir über Gott stellen. Wir priorisieren wieder Gott an allererster Stelle und werfen jedes Idol weg. Was ist es in deinem Leben? Was hast du in deinem Leben, das du über Gott stellst? Was hat eine höhere Priorität als Gott in deinem Leben? Praktische Anwendung für heute. Ich möchte jeden Einzelnen hier ermutigen, dich hinzusetzen und zu reflektieren. Was dich von voller Hingabe für Gott hindert? Was hindert es dich, ein Feuer für Gott wieder zu haben? Und wenn du reflektiert hast, möchte ich dich ermutigen, mit Gott offen und ehrlich darüber zu sprechen und mit Brüdern oder Schwestern darüber zu sprechen und herauszuarbeiten, was du machen kannst, um Gott wieder an allererste Stelle zu stellen. Und wenn wir alle Gott an alle erste Stelle wieder stellen, dann würde dieser Raum nochmal anders aussehen. Jeder hier, der mit Sorgen, hochgezogenen Schultern heute herkommt, kann loslassen, weil er auf Gott vertraut. Jeder, der hier ist und immer noch irgendwie Verletzungen in sich hat von der Vergangenheit von anderen Brüdern und Schwestern, kann loslassen und vergeben, weil er weiß, dass ihm auch vergeben wurde. Eine reine und treue Beziehung mit Gott bedeutet Freiheit, Leichtigkeit, Freude, Inspiration. Auch würde diese Gemeinde nicht mehr an einer Mitgliederzahl von um die 140 Leuten festhängen. Wir würden wieder rausgehen auf die Straße und Leuten von Gottes Gnade und von unseren veränderten Herzen erzählen. Und Leute würden kommen, weil sie unsere Liebe sehen. Diese Gemeinde kann ein Zentrum für rettete Seelen und veränderte Leben sein. Und diese Gemeinde würde wachsen und sich ausbreiten. Und wir würden Gemeinden gründen, noch über Frankfurt hinaus, in noch so viele andere Städte. Und ich wünsche von Herzen jedem Einzelnen hier, wieder dieses Kribbeln im Bauch zu haben, wenn ihr morgens aufwacht und mit Zeit mit Gott verbringt. Ich wünsche jedem hier, dass du wieder ein Feuer in deinem Herzen spürst, alles für Gott tun zu wollen. Amen. Amen.